Reizdarmsyndrom. Da gibt's ja jede Menge Therapien, auch viele nicht medikamentöse. Und da ist natürlich die Frage, was bringen die überhaupt? Und kommt man hierzulande überhaupt an die ran? Sind die verfügbar?
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Und mit dieser Frage begrüße ich euch, sage guten Morgen oder vielleicht guten Tag. Willkommen zu der Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Uns hört ihr immer schon ab 6 Uhr in der Früh, wenn ihr das denn möchtet, werktags in kompakten 10 Minuten. Da besprechen wir hier ein Thema, was wichtig ist oder wichtig wird. Und mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 27. Februar.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Und wir haben diesen Überblick über die verschiedenen Therapieoptionen bei Reizdarm natürlich nicht irgendwoher, sondern aus einem neuen Review im British Medical Journal erschienen, namens Non-Pharmaceutical Treatments for Irritable Bowel Syndrome. Das ist auch dann die Abkürzung, die ich hier vielleicht ein paar Mal erwähne, das IBS, das Irritable Bowel Syndrome. Und wir haben darüber geredet mit Miriam Stengel. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie und Chefärztin am Klinikum Sigmaringen. Und wenn ihr mögt, dann schnappt euch doch jetzt den ersten Kaffee des Tages, damit wir zusammen ins Thema starten können. Kurze Klärung der Fakten vorweg. Reizdarmsyndrom oder IBS ist eine chronische Störung der Interaktion zwischen Darm und Gehirn. Darauf hat man sich inzwischen geeinigt, beziehungsweise so viel ist klar. Die häufigsten Symptome oder eben klassischen Kennzeichen für ein IBS sind Bauchschmerzen und vor allen Dingen Veränderungen der Stuhlkonsistenz und oder auch Häufigkeit. Weltweit sind 4% der Erwachsenen betroffen. Das Geschlechterverhältnis ist leicht schräg. Bei Frauen sind es über 5% und bei Männern knapp über 3. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, mit dem Alter nimmt die Prävalenz ab. Der Leidensdruck hingegen ist aber sehr häufig sehr hoch. Was natürlich total klar ist, wenn man sich anschaut, was die Symptomatik ist, die reicht von leicht und intermittierend bis schwer und täglich. Logisch, dass das Leben stark beeinträchtigt. Pathogenese, bisschen unklar, immer noch, allerdings multifaktoriell, so viel ist auch sicher. Es gehört dazu mitunter eine veränderte Gehirn-Darm-Achse, ein erhöhtes viszerales Überempfinden, also eine Überempfindlichkeit im Magen-Darm-Trakt und kann auch hinzukommen noch eine mikrobielle Dysbiose des Darms. Es ist aber auch, wie gesagt, noch nicht endgültig geklärt, welche Pathophysiologie da wirklich dahinter steckt. Sie ist definitiv sehr komplex und daher ergibt sich eben auch dieses sehr heterogene Therapiebild, was wir haben, sowohl bei den pharmazeutischen als auch bei den nicht pharmazeutischen Therapien. Wir wissen auch, dass gerade die pharmazeutischen, also medikamentösen Behandlungen nur begrenzt wirken, sage ich jetzt mal vorsichtig beim Reizdarm. Und deshalb suchen natürlich viele Betroffene auch gerade nach nicht pharmazeutischen Optionen der Therapie. So, und da kommt jetzt eben der neue Review ins Spiel. Die Autorinnen und Autoren kommen von der Mayo Clinic und sie haben ungefähr 2500 Studien dafür gescreent. Dazu gehörten randomisierte Studien, andere Reviews, Meta-Analysen und insgesamt kamen sie so auf 25 einzelne Interventionen, sowohl etablierte als auch experimentelle, die eben beim Reizdarm in Anwendung kommen. Das Spektrum ist sehr, sehr bunt. Das geht los bei der, sagen wir mal, bekannten Ernährungstherapie, aber bis hin zu Darmhypnose. Aber das Team konnte auch so ein bisschen, sagen wir mal, Gruppen der Therapie ausfindig machen und bündeln. Ein Fokus der Behandlung liegt definitiv auf der Ernährung. Zum einen kann man da vorgehen mit spezifischen Lebensmitteleinschränkungen, sprich also zum Beispiel eine Laktose- oder glutenfreie Diät, die die Betroffenen dann ausprobieren. Dann gibt es wiederum das Gegenteil, nämlich Empfehlungen bestimmter Lebensmittel in den unterschiedlichen Untersuchungen, die das Team gescreent hatte. Zum Beispiel lösliche Ballaststoffe, Kiwi, Glutamine, Vitamin D oder auch Probiotika. Da sind wir also schon eigentlich bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Und drittens, aber natürlich auch ganz umfassende Ernährungsumstellung, also weder weglassen noch zufügen, sondern einfach grundsätzlich die Diät ändern. Natürlich allen voran die Mittelmeerdiät, die wir ja alle jetzt schon lange kennen, die ja auch in großen Studien klar gemacht hat, dass es eine der besten Diäten überhaupt, um grundsätzlich einfach nur ein gesundes Leben zu führen. Die ist kardiovaskulär, protektiv und einfach grundsätzlich zu empfehlen. Aber natürlich auch solche speziellen Sachen wie das FODMAP. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. FODMAP ist ein Akronym für die Reduktion von Lebensmitteln mit FODMAPs. Was sind FODMAPs? Das sind fermentierbare Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide und Polyole. Denn all diese verschiedenen fermentierbaren Saccharidarten und Polyole können Verdauungsbeschwerden auslösen, Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen, alles, was eben beim Reizdarm häufig vorkommt und was man nicht gerne haben möchte. Also niemand, egal ob mit oder ohne Reizdarm. FODMAP-arme Lebensmittel sind zum Beispiel Äpfel, Bananen, Orangen, Erdbeeren, Brokkoli. Da ist eine lange, lange Liste. Da gibt es lange, lange Listen im ganzen Internet. Könnt ihr gerne nachschauen, wenn euch das mehr interessiert. Aber das wird immer wieder auch bei Reizdarm quasi ausprobiert. Ein zweiter Fokus, der sich in diesem Review zu den nicht-medikamentösen Therapien fand, waren die psychotherapeutischen Verfahren. Die zielen eher ab auf die Ursache des Reizdarmsyndroms, nämlich die wahrscheinlich irgendwie gestörte Hirn-Darm-Achse. Da ist ganz prominent und vorneweg die kognitive Verhaltenstherapie und dann auch noch die darmgerichtete Hypnotherapie. Die hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Weitere Ansätze sind auch Selbstmanagement-Training, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, psychodynamisch-interpersonelle Therapie und Ansätze auch zur Emotionswahrnehmung und Verarbeitung. Da hat es also sehr, sehr viel mit Resilienz, mit Stress, mit eben Gefühlsmanagement im Großen und Ganzen zu tun. Warum ist das so ein wichtiger Faktor bei der nicht-medikamentösen Therapie? Weil sich natürlich schon gezeigt hat, Stressempfindlichkeit wird beeinflusst, unter anderem durch Angst und Depressionen, erlernte Verhaltensweisen, frühe Lebensumstände, das ist alles schon bekannt und wissen wir, klar. Aber als Konsequenz dazu kann sich natürlich ergeben eine Dysregulation dieser Verarbeitung zwischen Gehirn und Darm. Das heißt also, da kommt dann der Reizdarm ins Spiel. Das kann eine Konsequenz all dieser vorangenannten Faktoren sein. Und es ist nicht nur ein negativer Einfluss auf die Darm-Hirn-Achse, sondern auch auf die gastrointestinale Schmerzbahnen. Auch das ist inzwischen gesichert. Und auch die viszerale Überempfindlichkeit und dementsprechend auch natürlich gastrointestinale Motilität, weil auch da sind natürlich Nerven im Spiel. Noch eine weitere Therapiegruppe, in Anführungsstrichen, identifizierte das Team aus der Mayo Clinic. Das sind dann mehr komplementäre Ansätze der Therapie des Reizdarms mit Pfefferminzöl, Cannabis, Akupunktur, Elektroakupunktur, Yoga, Qigong, Biofeedback, all das. Und natürlich auch noch ein bisschen ergänzend durch wirklich experimentelle Verfahren wie Vagusnervstimulation oder sogar Virtual Reality. Und wir wollten von unserer Expertin Miriam Stengel jetzt natürlich wissen, okay, wie schätzt sie denn das alles ein? Wie sind ihre persönlichen Empfehlungen zur Therapie und wie einfach ist das hier alles in Deutschland zu bekommen? Sie sagte erstmal vorneweg, sie befürchtet, in der Entwicklung von Reizdarmmedikamenten tut sich aktuell einfach nicht sehr viel, außer dass so ganz langsam überall ankommt, ja, Reizdarm ist eine multifaktorielle Erkrankung und muss deshalb auch multimodal behandelt werden. Das, sagte sie, sieht sie schon, dass sich das langsam unter Kolleginnen und Kollegen verbreitet. Landläufig begegnet ihr aber auch immer noch die Aussage, die dann eben auch viele Betroffenen hören, ja, sie haben halt einen Reizdarm, da kann man jetzt nicht wahnsinnig viel machen. Und da sagte sie, klar, das ist einfach falsch, denn eigentlich haben wir einen riesigen Koffer an Möglichkeiten. Siehe jetzt auch die lange Liste, die ich eben gerade aufgezählt habe, was da alles im Review rausgefunden wurde. Und für einige Dinge, sagte sie, gibt es eben auch schon richtig viele Studien, sodass da die Evidenz besser ist und man sie auch schon wirklich empfehlen kann. Die haben teilweise auch schon in der Leitlinie Einzug gehalten, aber es gibt auch viele weitere andere Verfahren noch, die weiter erprobt werden müssen, wo es eben weniger gute Studien gibt. Aber sie fasste zusammen, insgesamt haben wir einfach schon eine Menge Dinge, die wir einfach ausprobieren können. Und das sollte man dann auch gerne mal so für 4, 6, 8 Wochen. Und wenn sich da eine Besserung zeigt, meinte sie, gut, wunderbar. Und wenn nicht, dann wird es eben wieder ad acta gelegt und man probiert das nächste aus. Psychotherapie zum Beispiel, sagte sie, hat eine sehr gute Evidenz. Auch für die Bauchhypnose gibt es Daten von mittelmäßiger Evidenz, aber auch nicht ganz schlecht. Und beides beeinflusst eben die Darm-Hirn-Achse. Für die Probiotika oder Mikrobiomtherapie meinte sie, auch da gibt es eine klare Empfehlung, dass das ausprobiert werden sollte, weil es eben auch hier etliche Studien gibt, die zeigen, dass das Symptome deutlich bessern kann. Für die erläuterten FODMAPs gilt Ähnliches und dann fasste sie zusammen, das heißt, das sind jetzt eben gut und gerne ein halbes Dutzend Verfahren, wo man schon sagen kann, das steht alles auf einem relativ guten Fundament. Sie betonte aber auch, das sollte alles in Kombination ausprobiert werden. Das heißt also, sie würde nie auf die Idee kommen, ihren Patienten nur die Diätintervention zu verschreiben, sondern sie meinte wörtlich, wird immer gleichzeitig darauf hinweisen, dass Sport für sinnvoll ist, dass Entspannungsverfahren sinnvoll sind. Auch eine Psychotherapie, tatsächlich auch ohne psychische diagnostizierte psychische Erkrankung, würde sie empfehlen. Bei der Verfügbarkeit schätzt sie das eigentlich auch alles relativ gut ein. Sie erwähnte zum Beispiel eine App, die auch in Deutschland zugelassen und erstattungsfähig ist. Da gibt es Anleitungen für Entspannungsverfahren, Yoga, Ernährungsumstellungen, Tipps zum Selbstmanagement im Sinne von Symptomtagebüchern oder Ernährungstherapie. Auch das meistens verfügbar, gut umsetzbar mit vernünftiger Assistenz. Aber sie betonte auch, eine deutliche Einschränkung gibt es einmal allerdings von ihrer Seite. Einmal ländlicher Raum. Sie sagte, da sieht es natürlich schon gleich ganz anders aus, was ich alles zur Verfügung habe. Und natürlich ganz klar, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, psychotherapeutische Plätze, die sind schwer zu bekommen. Die haben die lange Wartezeit. Aber das ist eben auch nur ein Teil dieses ganzen Straußes. Letztendlich sagte sie auch, man muss die Leute einfach gut anleiten und auch anweisen, damit sie nicht in die Mangelernährung rutschen. Denn da geht es ja auch darum, wie esse ich, wann esse ich, wie viel esse ich. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt für die Reizdarmbehandlung. Denn viele dieser Betroffenen, sagte sie aus Erfahrung, essen eben nicht regelmäßig oder ausgewogen, sondern irgendwie. Und wenn dann auch noch da Einschränkungen dazu kommen, dann wird es mit Sicherheit nicht besser. Ihr seht, ein hochkomplexes Thema, was eigentlich viel mehr Zeit natürlich braucht als die 10 Minuten, die wir hier zur Verfügung haben. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann vergebt doch gerne Sterne oder lasst einen Kommentar da. Das hilft nicht nur uns, sondern auch denjenigen, die diesen Podcast noch nicht gefunden haben.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apotheken Umschau Pro.